Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Deutschland und Italien stehen sich so nahe wie selten in ihrer gemeinsamen Geschichte. Das sagte Bundeskanzler Friedrich Merz bei seinem Besuch in Rom vor wenigen Tagen. Dabei wurden zahlreiche Verträge unterschrieben, die beiden Länder nutzen sollen. Doch was genau beschlossen wurde und in welche Richtung die Zusammenarbeit da genau steuert, das bespreche ich jetzt mit dem Historiker und Journalisten Marco Gallina. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag auch von mir.
Herr Gallina, noch während der Zeit der sogenannten Ampelregierung unter Bundeskanzler Scholz wurde Italiens rechtskonservative Regierung eher gemieden. Warum nun die Kehrtwende?
Ja, da kommen Sie auf den besten Punkt sofort zu sprechen. Ich habe mal eine Gegenfrage an Sie. Wissen Sie, zu welchem Regierungsoberhaupt Frau Meloni als erstes gereist ist nach ihrer Wahl?
Sie werden mir weiterhelfen.
Zu Olaf Scholz. Für mich, der ich das ein bisschen länger beobachte, kommt das alles gar nicht mal so spektakulär rüber. Denn nachdem Meloni gewählt wurde, klar, es gab zuerst ein Treffen mit den verschiedenen Regierungschefs in Brüssel, weil da gab es eine Konferenz. Aber der erste tatsächlich bilaterale, also nur zu zweit Besuch, war tatsächlich in Berlin. Sie ist nach Berlin geflogen, zu Olaf Scholz ihn zu treffen, was eigentlich aus italienischer Sicht eine ganz klare Ansage war. Ihr seid unser präferierter Partner. Und das ist in der deutschen Medienöffentlichkeit kaum rezipiert worden. Wieso? Aus den Gründen, die Sie ja gerade genannt haben. Denn das war diese Postfaschistin in der SPD, das wissen Sie vielleicht auch. Gab es da Posts in Social Media, die dagegen waren und so weiter und so fort. Und man hat es Scholz übel genommen, dass er Meloni empfangen hat. Und das ist ein kleines Geheimnis der Ampelkoalition. Nämlich Frau Meloni und Herr Scholz konnten hinter geschlossenen Türen sehr gut miteinander verhandeln. Wieso konnten sie das? Weil Meloni, erstens, das wissen wir mittlerweile alle, sie ist eine Pragmatikerin. Sie schaut da, wo komme ich weiter, wo kriege ich einen Fuß in die Tür rein. Das ist das eine. Das andere ist, Meloni ist, wenn man sie genau verfolgt, ist jemand, der sehr strategisch denkt. Das ist jemand, der sehr langfristige Pläne hat. Beispielsweise haben die bereits von den Fratelli d'Italia, also der Partei von Meloni, schon lange bevor sie gewählt worden ist, geplant, Italien muss de facto eine Special Relationship mit Amerika aufbauen. Also kurz gesagt, das, was die Briten früher waren, müssen die Italiener werden. Das hörte sich damals natürlich größenwahnsinnig an. Man wusste sehr genau, als nächstes kommt Labour an die Macht, nämlich Starmer. Trump wird, wenn er Biden beerben sollte, nicht mit Starmer zurechtkommen. Das sehen Sie, das funktioniert nicht. Also müssen die Italiener diesen Moment nutzen, um mit Washington zu verhandeln. Jetzt sehen Sie, vor 3 Jahren war das vielleicht noch eine spektakuläre Überlegung. Heute ist das Realität. Eine ganz ähnliche Überlegung hatten die Italiener auch für Deutschland.
Ja, und dann fand ja jetzt auch das Treffen mit Kanzler Merz direkt nach dem Weltwirtschaftsforum in Davos statt. Meloni und Merz waren beide noch sichtlich müde. Sollte der Termin dann auch ein internationales Zeichen setzen?
Wir müssen bedenken, jetzt ist ja nicht das erste Treffen zwischen den beiden. Die haben sich schon mal getroffen und zwar kurz nach der Wahl von Merz. Und damals hat das Treffen unter ganz anderen Gesichtspunkten stattgefunden. Das muss man ganz offen so sagen, weil da hat es Meloni wieder versucht. Sie hat wieder versucht zu sagen, okay, Scholz ist weg. Scholz war ja an der Kette der eigenen Partei dran. Jetzt versuche es mal mit dem Friedrich. Nach dem Motto, der ist ja eigentlich zumindest jetzt vielleicht nicht konservativ wie Sie, aber er ist ja durchaus mit Sicherheit näher dran als Scholz. Und dann gab es einen ganz interessanten Moment. Ich muss dazu sagen, ich war nicht zu diesem Moment selber in Italien gerade, sogar in Rom damals mitbekommen, dass dann alles abgesperrt worden ist für diesen Märzbesuch. Und dann ist etwas passiert. Es gab dieses Gespräch, dieses Treffen und einen Tag später wurde Meloni ausgeladen. Von was wurde sie ausgeladen? Also es gab damals ja, das wissen Sie vielleicht noch, dieses internationale Treffen dieser Pro-Ukraine-Mächte. Ne? Mhm. Macron, Starmer, Merz. Und da ist schon damals aufgefallen, dass als man zu Selenskyj kam, Frau Meloni fehlte. Wieso kam das? Die SPD hat neuerlich gegen Merz hier den Bundeskanzler protestiert. Und muss man sagen, früher war das ja eben auch die Partei des Kanzlers, hier war sie die Opposition, beziehungsweise jetzt die neue Regierungspartei mit Merz. Also da haben die Sozialdemokraten versucht, wieder den Bundeskanzler an die Kette zu legen. Und wenn wir jetzt eben auf diesen internationalen Aspekt kommen, ja, dadurch, dass Merz jetzt nach einem Jahr sich doch nicht nur in einem anderen Klima zeigt, das andere Klima, das war ein sehr herzliches Klima, ja, wenn Sie das beobachtet haben, die Gesten und die Sprache war eine komplett andere als vor einem Jahr. Vor einem Jahr war das sehr auf das kalte, nüchterne, staatsmännische gelegt. Und man muss jetzt sagen, nach einem Jahr ist es jetzt eine andere internationale Situation. Das war eine Situation, ich habe ja eben schon gesagt, die Italiener hatten überlegt, ja okay, Trump wird wahrscheinlich als nächstes drankommen und Starmer wird nicht funktionieren. Eine andere Sache, die Italiener auch gesehen haben, ist folgende. Macron als französischer Staatspräsident ist massiv angeschlagen. Das war er schon damals. Und Sie wissen ja auch, dass mehr oder minder die französischen Regierungen de facto alle paar Monate mittlerweile wechseln. Und Macron ist so beschädigt, dass man natürlich schauen muss, auch aus von der deutschen Perspektive, mit wem können wir verhandeln? Ja, also es ist eine Strategie gewesen. Letztendlich werden die Deutschen zu uns kommen und werden versuchen, einen anderen Partner zu finden. Und deswegen, wenn Sie sagen, eine internationale Note, mit Sicherheit ist es das. Ich würde nicht sagen, dass das deutsch-französische Tandem vorbei ist. Sie wissen ganz genau die historischen Implikationen, die es da gibt, die lange Geschichte des Élysée-Vertrages, von wegen auch verschiedene Bundeskanzler, ob das jetzt Adenauer und de Gaulle gewesen sind oder Mitterrand und Kohl. Das ist natürlich eine Sache, die bekommen sie nicht weg. Es ist allerdings schon ein Statement, das man hiermit macht, und zwar ein Statement im Sinne Roms.
Sie haben es gerade gesagt, sehr herzlich wurde das Ganze inszeniert zwischen Merz und Meloni, Küsschen links, Küsschen rechts, große Harmonie, auch Gruppenbild mit Ministern beider Länder. Ist das denn jetzt eine Freundschaft oder doch noch ein Zweckbündnis?
Gut, es gibt nur Zweckbündnisse zwischen Staaten. Was sie natürlich haben, ist der einzigartige Charme von Georgia. Sie war ja, als sie damals den G7-Gipfel in Apulien veranstaltet hat, das war ja quasi ihre erste große Konferenz, wo sie die Welt zu sich eingeladen hat. Die waren ja begeistert von ihr. Ja, das waren ja wirklich eher ältere Kaliber, die auch schon angeschossen gewesen sind ein bisschen. Also Biden ist das beste Beispiel damals. Und Scholz war auch schon angezählt. Und diese Frische, die Meloni mit reinbringt, die hat natürlich ihren Charme. Aber wie ich schon sagte, lassen Sie sich von der bloß nicht um den Finger wickeln. Die Frau denkt sehr strategisch. Und im Gegensatz zu Angela Merkel denkt sie wirklich vom Ende her. Und wenn Sie sich diese einzelnen Schritte anschauen, wenn wir uns eben jetzt anschauen, wie ist die Situation in Europa? Frau von der Leyen muss mit Meloni arbeiten. Ja? Und das Problem ist gewesen in Europa, dass sie einen Gegensatz hatten. Sie hatten in der Zeit der Ampel de facto eine gelähmte deutsche Nation. Die haben sie zum Teil bis heute im europäischen Konzert. Sie hatten den Konflikt zwischen Macron und Meloni. Und das ist auch etwas, was viele Deutsche gar nicht so wahrnehmen, weil viele Deutsche denken natürlich sofort an die Finanzkrise, an die Eurokrise, an die Staatsverschuldung. Und natürlich, in diesen Fällen sind Italien und Deutschland sehr weit weg und Italien und Frankreich relativ nah. In vielen anderen Aspekten allerdings sehen die Italiener eigentlich in den Deutschen ihre natürlichen Verbündeten. Jetzt könnte man sagen, es gibt da auch ein paar historische Vorläufer. Ja? Ich denke allerdings jetzt eher an den Dreibund als an die andere Geschichte. Nämlich vor dem Ersten Weltkrieg, wissen Sie, gab es bereits ein Bündnis, ein Dreierbündnis damals, zu dem neben Deutschland und Italien Österreich-Ungarn gehörte. Dem lag zugrunde nichts anderes als der Antagonismus gegen Frankreich. Die Italiener haben sich mit den Deutschen nur deswegen verbündet, weil sie gegen die Franzosen waren. Ein sehr ähnliches Spiel haben sie heute. Im Grunde ging es den Italienern in den letzten Jahren immer wieder darum, Paris rauszuhalten und Berlin reinzuholen. Es gibt ökonomische Überlegungen, was das angeht, vor allen Dingen, weil Deutschland ist natürlich ein wichtiger Markt, sowohl was den Import als den Export angeht. Der andere Punkt ist tatsächlich geopolitische. Die Franzosen sind bekannt dafür, dass sie sich Mittelmeer ziemlich breit machen und ihren Ex-Kolonien immer wieder Brandstifter spielen. Stichwort Libyen. Ja, es ist immer noch eine Sache, die nicht geregelt ist. Da haben die Franzosen damals gezündelt und die Italiener haben das Migrationsproblem. Und die Deutschen sind hinter den Alpen und sind viel berechenbarer, als es die Franzosen sind. Das ist ein bisschen diese Hauptüberlegung. Wenn wir sagen, hier muss man eher sagen, weniger Freund als eigentlich der Partner, den man immer haben wollte.
Bei den geschlossenen Verträgen, die die beiden jetzt unterschrieben haben, da handelt es sich ja vor allem um Themen wie Wirtschaft oder Migration. Was wurde da nun genau vereinbart vor wenigen Tagen?
Ja, Sie müssen immer denken, solche Verträge sind ja meistens Rahmenwerke. Ja, also ganz ehrlich gesagt, wir haben in Europa, ja, wenn Sie die EU sich anschauen, einen Überbau. Und da ist mal die Frage, diese bilateralen Verträge, wie viel sind die wert, wenn später irgendwelches EU-Rahmenwerk da kommt, weil Sie wissen ja, EU-Recht und Nationalrecht ist eine lange Geschichte. Deswegen, ich würde weniger sagen, dass die Details dieser Verträge so wichtig sind, als die großen Linien, die ich eben schon ein bisschen angedeutet habe. Aber wenn wir eben auf diese beiden Punkte kommen, Ökonomie hatte ich schon erwähnt, das andere ist eben die Migration. Das ist ein Punkt, bei dem Italien und Deutschland in den letzten 25 Jahren häufig quergelegen haben. Quergelegen vor allen Dingen unter Angela Merkel. Denn unter der Parole von wegen jeder, der hier ankommt, bekommt Asylrecht in Deutschland, solange er Asyl sagt, war auch für Italiener sehr unangenehm, weil sie letztendlich das Problem hatten, Migranten kommen bei uns in Italien an, die gar nicht nach Italien wollen, sondern nach Deutschland. Ja? Und dadurch immer dieses ständige Problem, was machen wir damit? Die wollen ja nicht bei uns bleiben. Die wollen weiterziehen. Also lassen wir sie weiterziehen oder müssen wir uns mit einem Problem beschäftigen, das die Deutschen nicht bereit sind zu lösen? Die Sache ist, Italien hat die Aufgabe, die Außengrenzen zu verteidigen, als Seegrenze in diesem Fall. Aber den Deutschen ist gar nicht bewusst, was sie eigentlich für Probleme verursachen, wenn sie quasi als Sozialmagnet des Kontinents fungieren und die Migranten eben sich die Wege vor allem über Italien und Griechenland da bahnen. Jetzt kann man sagen, bei Friedrich Merz wissen wir auch, ist nicht alles Gold, was glänzt. Ich bin auch der Überzeugung, was diese Verträge angeht, da müssen wir wirklich schauen, was ist Merz bereit, konsequent umzusetzen. Wir wissen ja nach seiner Wahl, er hatte im Wahlkampf angekündigt, vom ersten Tag werden wir Rückführungen machen, Abschiebungen, Migrationswende. Wir wissen alle, so viel davon sehen wir noch nicht. Aber, und das ist der Punkt, den man hier mitnehmen sollte, Merz hat nach einem Jahr offenbar verstanden, dass das Migrationsproblem eben nicht nur in Deutschland allein zu lösen ist, unter uns gesprochen. Es wäre besser, an der Finanzierung der Migration zu denken, weil wenn Deutschland diesen Magnetmechanismus absetzen würde, würde es auch für die anderen Länder einfacher werden. Aber ich vermute mal, was wir mitnehmen können, ist, dass es hier wenigstens ein Umdenken geht. Das Problem, dass wir Mittelmeer haben, auch durch die Zerstörung eben des libyschen Staates, eben durch die französische Provokation dazu mal, dass vielleicht in diesem Fall Deutschland von Italien mehr eingebunden wird, weil eine der Prämissen von Giorgia Meloni ist folgende. Solange in Nordafrika, speziell Libyen, wir keinen festen Staat haben und solange dort alles durchsickern kann, können wir auch nicht daran denken mit an Rückführungen, weil die kommen immer wieder.
Ein interessanter Punkt ist ja, und das haben wenige auf dem Schirm, Italien ist ja auch eine der wichtigsten und stärksten Rüstungsindustrien in Europa. Spielt auch das eine Rolle bei der nun engeren Kooperation mit Deutschland?
Ja. Also es sind zwei Aspekte, die man beachten muss. Sie wissen selber, das haben Sie auch häufiger, glaube ich, sogar auch schon mal hier im Kontrafunk gemacht, dass Rheinmetall eine Firma ist, die gewaltige Börsenspekulation, muss man fast sagen, ausgelöst hat durch den Himmelsflug dieses Unternehmens. Das ist auch ein bisschen den anderen europäischen Rüstungskonzernen so ein bisschen nicht geheuer. Man will da mit den Deutschen ein bisschen zusammenarbeiten. Das ist das eine. Andererseits gab es in der Vergangenheit schon häufig Kooperationen zwischen Rheinmetall und italienischen Rüstungskonzernen. Das Äquivalent in Italien zu Rheinmetall ist Leonardo. Das ist eine Firma, die auch mit anderen europäischen Konzernen immer wieder zusammengearbeitet hat und die sich, und da sehen Sie es wieder, häufig in Konkurrenz zu französischen Rüstungsunternehmen sieht. Und da haben die Deutschen und Italiener ein Interesse, auch ein bisschen zusammenzuarbeiten. Das sind lange Geschichten, die ich hier jetzt auch nicht ausführen kann, aber ich sage es mal so, wenn Sie einen Auftrag in der EU haben für Waffen, wer der präferierte Partner zur Herstellung ist, gibt es häufiger eher eine Konkurrenz als eine Zusammenarbeit zwischen Rüstungskonzernen. Und in der Tat, da könnten die Italiener und Deutschen, wenn sie zusammenarbeiten, vor allen Dingen erstmal die innereuropäische Konkurrenz, allerdings eben auch die transatlantische Konkurrenz definitiv mit bekämpfen. Also ich würde sagen, das mit der Rüstung ist definitiv ein valider Punkt, ja.
Kanzler Merz hatte ja bereits im Wahlkampf eine Wirtschaftswende für Deutschland angekündigt. Vieles davon bislang nicht zu sehen, wird sich vermutlich auch in den anstehenden Landtagswahlen niederschlagen. Kann denn oder könnte denn Italien dem Kanzler hier aus der Bredouille helfen? Und will Rom das überhaupt?
Ich bin sehr, sehr skeptisch, ob das funktionieren wird. Also bei allen Erfolgen, die Frau Meloni hat, sie hat ein Land, das meistens politisch eher instabil und wirtschaftlich immer am Rande der Rezession ist, relativ stabil geführt. Allerdings muss man auch da sagen, Wirtschaftswachstum in Italien ist auch jetzt nicht wirklich sehr viel größer als das in Deutschland. Wir reden da meistens von 0,7%. Das ist mehr als Deutschland hat, aber jetzt auch nichts, was man als wirklich groß wachsende Wirtschaft bezeichnen würde. Kurz gesagt, die Italiener haben da weiterhin ihre eigenen Probleme. Und die eigene wirtschaftliche Misere, die Deutschland hat, ist ja eine andere, die Italien hat. Die deutsche Industrie ist seit Jahren unter dem Diktat der ökologischen Wende und der Energiewende, das sind zwei Punkte, die sollte man versuchen immer zu trennen, und steigende Energiepreise, die mit einer völlig desolaten Energiepolitik der letzten, ja, gut und gerne 20 Jahren zu tun hat, bei dem der Atomausstieg ebenso eine Rolle spielt, wie dass man wichtige Ressourcen wie Öl oder auch teilweise mittlerweile Kohle aus dem Ausland importieren muss. Und die Energiepreise sind nun mal das, was gerade eine große Industriemacht wie Deutschland prägt, wenn es um Konkurrenzfähigkeit geht. Also wenn Merz sein Wirtschaftswunder will, dann muss er letztendlich die Politik seiner Vorvorgängerin abhandeln und weniger auf Rom und Frau Meloni hoffen.
Abschließend, Herr Gallina, Sie haben sich die Amtszeit von Frau Meloni, ihr Agieren, ihr Schalten und Walten über die vergangenen Monate und Jahre sehr genau angeschaut. Was ist nun übrig geblieben von den Ankündigungen, die sie vor ihrer Wahl getroffen hat, im Vergleich zu dem, wie sie jetzt agiert? Und wie wird das Ganze natürlich in Italien selbst gesehen?
Wie gesagt, sie führt eine sehr stabile Regierung verglichen mit anderen. Konsekutiv, das heißt in einem fortdauernden Intervall und nicht immer in verschiedenen Regierungsphasen, ist sie mittlerweile die am drittlängsten regierende Person in Italien auf diesem Posten. Berlusconi, Andreotti, die haben alle länger regiert, aber die haben meistens auch mehrfach das Amt des Ministerpräsidenten gestellt. Also von wegen, was die wirklich geschlossene Dauer angeht, ist das für italienische Verhältnisse schon etwas ungewöhnlich. Und das ist eigentlich auch einer der Kernpunkte. Wenn sie dieses politisch instabile Land mal wenigstens 3 Jahre stabil bekommen, dann bekommen sie auch Ergebnisse. Das weiß auch Meloni. Das heißt, sie ordnet letztendlich alle Punkte einer Prämisse unter. Und diese Prämisse ist, wir brauchen eine stabile Regierung von rechts. Und solange die da ist, können wir weiterschauen. Das heißt, die Kompromisse mit Brüssel muss man auch immer so interpretieren. Wir hatten eine Zeit in Italien mit Silvio Berlusconi, der von einer Troika aus Brüssel abgesägt worden ist. Es gab diesen berühmten Brief von Trichet und Draghi. Und danach musste de facto Berlusconi den Rücktritt anziehen. Das ist der erste Punkt. Wenn sie versuchen, dieses Land irgendwie einigermaßen stabil zu halten, müssen sie Kompromisse machen. Und da ist eben, wenn sie auf die Position der italienischen Bevölkerung kommen, genau eine gewisse Art von Einsehen, muss man wirklich sagen. Und Frau Meloni hat mit Sicherheit einige Sachen besser gemacht. Das andere ist, die Wirtschaft ist stabilisiert worden. Wie gesagt, sie ist nicht rosig, sie ist aber auch nicht schlecht. Und vor allen Dingen die Ratingagenturen, die lange Zeit Italien schlechte Noten gegeben haben, haben Italien mittlerweile aufgewertet. Bei der Migration gibt es gute und schlechte Dinge. Das erste Jahr, das wissen Sie, in Lampedusa war eine Katastrophe. Man muss allerdings da fairerweise sagen, für die Migration eines Jahres ist meistens immer das zuständig, was die letzte Regierung auch gemacht hatte. Worauf die Italiener schauen, ist Folgendes, dass ihr Land einerseits nicht, und das sage ich jetzt ganz deutlich, als Clownsrepublik in der Welt steht. Und diesen Eindruck hatte man sehr lange. Mit Meloni haben sie eine seriöse Figur, die in Washington empfangen wird, die mit Deutschland verhandelt und die in Europa als heimliche Macht angesehen wird. Man ist wieder wer. Das ist etwas, das hat zuletzt tatsächlich Berlusconi hinbekommen, der ja auch, wie Sie wissen, jetzt nicht überall als großer, schmeichelhafter italienischer Vertreter angesehen worden ist. Das Wichtige ist für die Italiener am Ende, dass wenn die Wahl ist, und diese Wahl wird ja bald kommen, nämlich Ende nächsten Jahres bereits, dass die Wirtschaft so ist, dass die Italiener nicht am letzten Hungertuch nagen und dass nicht wieder die Sorgen sind, wir könnten jetzt wieder in eine Situation schlittern, in der die Verbraucherpreise so steigen, dass wir nicht mehr an den Ende des Monats kommen. Das sind die wichtigen Dinge für die Italiener und das hält Meloni zurzeit noch sehr gut in der Waage.
Sagt der Historiker und Journalist Marco Gallina und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank.